Der Vortrag von Marcia Moser am 20.06. im Rahmen der Ringvorlesung des Genderzentrums mit dem Themenschwerpunkt Sexualität ist ausgefallen und wir möchten ihn gern jetzt einsprechen durch die Vortragende und ich möchte sie gern kurz vorstellen. Marcia Elisa Moser hat in Berlin Gender Studies und Religionswissenschaft studiert. Sie war dort dann wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Religionswissenschaft und ist derzeit wissenschaftliche Mitarbeiterin am Fachbereich Evangelische Theologie hier in Marburg und arbeitet mit beim Projekt mit dem Schwerpunkt Interreligiosität und Gender. 2010 war sie Visiting Scholar am Center for the Study of Gender and Sexuality in New York und ihr Promotionsthema ist die theoretische Verhältnissetzung von Religion, Geschlecht und Sexualität am Beispiel der christlichen Homosexualitätsdebatte in Deutschland. Damit übergebe ich das Wort an Marcia Moser.
Obwohl die Analyse der Verhältnissetzung von Religion und Sexualität und auch Geschlecht seit Jahren mein zentrales Forschungsinteresse ist, finde ich es jedes Mal aufs Neue schwierig, darüber zu sprechen oder zu schreiben. So komplex und vielseitig der Gegenstand selbst ist, so unterkomplex und einseitig erscheinen mir nur allzu oft die öffentlichen, alltäglichen, wie aber auch die akademischen Debatten um diese Themenfelder. Natürlich gibt es ein breites Feld an spannender Forschung, religiösen Perspektiven und Aktivismus, denen aber meines Erachtens viel zu selten die Aufmerksamkeit zuteil wird, die ihnen angesichts der Brisanz und Relevanz des Themas gerecht werden würde. In meinem Vortrag heute möchte ich folgende Schritte vollziehen. Nach einer kurzen Einführung zum Feld religiöser Sexualitäts- und Geschlechterordnungen, in welcher ich normative Perspektiven und aber auch feministische Kritik an diesen vorstelle, werde ich in einem kurzen soziologischen und queertheoretischen Exkurs auf die Formulierung im Vortragstitel »Die Ordnung der Körper« eingehen. Zum einen, weil sich dabei das Verständnis von Sexualität als Strukturkategorie vermitteln soll, zum anderen, weil die Arbeit von Murray Davis und Gail Rubin, auf die ich mich beziehen werde, einen gewissen Unterhaltungswert hat. Anhand dieser Beispiele zeigt sich aber auch, dass es nicht nur der Religionswissenschaft an einer differenzierten Theoriebildung in Bezug auf Geschlecht und Sexualität mangelt, sondern dass so manche queer- und gendertheoretische Perspektive von einem veralteten Religionsbegriff ausgeht. In Anschluss an diese vorbereitenden Punkte werde ich anhand des Beispiels zeitgenössischer, vor allem christlich geprägter Debatten um normative Konzeptionen von Sexualität und Geschlecht aufzeigen, dass diese häufig komplexer und vielseitiger sind, als es uns vor allem der deutschsprachige religionswissenschaftliche Forschungsstand vermittelt. Und bei dem Material liegt ein Fokus auf Homosexualitätsdebatten im Besonderen. Hierbei kommt vor allem zum Tragen, dass die deutschsprachige Religionswissenschaft bisher nur äußerst bedingt jene wichtigen theoretischen und empirischen Impulse aus der Queer- und Gender-Theorie berücksichtigt. Ich möchte diese Impulse an dieser Stelle nur beispielhaft benennen. Zum Beispiel, dass Geschlecht und aber eben auch Sexualität als Kategorien zu verstehen und zu untersuchen sind, deren Bedeutung und Beurteilung sich auf sozialer, politischer und identitärer Ebene in je geschichtlich und gesellschaftlich spezifischen Kontexten ausgestalten und dementsprechend variieren. Hierin liegt also eine Herausforderung für die Analyse religiöser Geschlechter- und Sexualitätsordnungen, die in einer Spannung zwischen normativen Lehren und gelebter Religiosität kontinuierlich neu ausgehandelt werden müssen. Das, also jetzt komme ich zu einem weiteren Impuls, der aus der Queertheorie produktiv einzubringen wäre, Zum Beispiel, dass Geschlecht und Sexualität als intersektionale Kategorien zu verstehen sind, deren spezifischer Charakter sich immer in enger Verwobenheit mit weiteren Kategorien der sozialen Ausdifferenzierung bestimmt. Der Klassiker ist hier diese Triade an Race, Class und Gender. Und die Frage ist, inwiefern Religion in diesem Kontext der intersektionalen Analyse auch zu berücksichtigen wäre. Und zu guter Letzt, dass Geschlecht und Sexualität in einer unmittelbaren und komplexen, aber eben nicht austauschbaren Beziehung zueinander stehen. Wie diese Punkte an eine religionswissenschaftliche Analyse von religiösen Sexualitäts- und Geschlechterordnungen anknüpfbar sind bzw. sein könnten, soll in diesem Vortrag veranschaulicht werden. Ich komme jetzt zum ersten Punkt: Religion, Geschlecht und Sexualität. Über Geschlecht strukturieren sich zentrale Bereiche und Aufgaben des religiösen Lebens. Dies gilt auch für die der monotheistischen Religionen. Die soziale und religiöse Rolle der Frau konzentriert sich traditionellerweise in allen drei Buchreligionen auf ihre Aufgaben als Ehefrau und Mutter. Nur im frühen bzw. später katholischen Christentum stellt die asketische Lebensform der Enthaltsamkeit für Frauen eine Alternative zur Ehe dar. In Judentum und Islam lässt sich von einer Ehepflicht sprechen, welche im Gegensatz zum christlichen Eheverständnis keinen unauflöslichen Charakter hat. Religiöse Pflichten konzentrieren sich auf Kindererziehung und auf den häuslichen Bereich. Im Judentum zum Beispiel besonders wichtig ist die religiöse Verantwortung der Frauen zur Einhaltung der jüdischen Speisegebote. Der Zugang zu Synagogen und Moscheen ist Frauen nur unter der Bedingung ihrer räumlichen Absonderung gegeben. Zudem gelten in Judentum und Islam Restriktionen bei ritueller Unreinheit, zum Beispiel während der Menstruation. In keiner der drei Buchreligionen haben Frauen gleichberechtigten Zugang zu religiösen Ämtern. Im Christentum ist die Ordinierung von Frauen seit Beginn des 20. Jahrhunderts in protestantischen und altkatholischen Gemeinden eingeführt worden. Weibliche Rabbis gibt es seit Anfang des 20. Jahrhunderts in liberalen, progressiven und konservativen Gemeinden. Und seit Neuestem gibt es in den USA eine Rabbinerinnenausbildung auch in orthodoxen Kontexten. Im Islam können Frauen als Vorbeterinnen für Frauen fungieren. Ob sie das Amt als Imam übernehmen dürfen, wird gegenwärtig unter Musliminnen diskutiert bzw. zum Teil bei progressiven Musliminnen bereits praktiziert. Wie leitet sich diese grob skizzierte soziale und religiöse Unterordnung der Frau her? Ist sie religiös begründet? Die feministische Religionskritik seit den 1960er Jahren hat die soziale und religiöse Unterordnung der Frau immer wieder auf männliche Gottesbilder der monotheistischen Religionen zurückgeführt. Diese würden die weltliche männliche Autorität legitimieren und Mannsein selbst vergöttlichen. Diese These ist mit Vorsicht zu genießen, denn davon abgesehen, dass viele jüdische und muslimische Männer und Frauen sich gegen eine vergeschlechtliche Gotteskonzeption verwehren, auf die Frage nach dem Zusammenhang zwischen der Verehrung einer männlich oder weiblich konnotierten Gottheit und der sozialen Rolle der Frau oder eben dem gesellschaftlichen Geschlechterverhältnis, gibt es keine verallgemeinbare Antwort. Folgendes lässt sich hier dennoch feststellen. In verschiedener Weise wird das Geschlechterverhältnis und damit auch die religiöse Position von Frauen in dem Gott-Mensch-Verhältnis gespiegelt. So wird die Gemeinde Israel an verschiedenen Stellen der hebräischen Bibel als Gott, als Braut oder Ehefrau Gottes repräsentiert. In der islamischen Mystik formulierte sich eine Gleichung, nach welcher besondere Frömmigkeit als männlich, Weltzugewandtheit hingegen als weiblich charakterisiert wurden. Paulus setzt im 1. Korintherbrief religiöse Ordnung mit der Geschlechterordnung gleich, wenn er sagt: Das Haupt jedes Mannes sei Christus, das Haupt der Frau aber sei der Mann, das Haupt Christi aber sei Gott. Bei allen Unterschieden der genannten Beispiele lässt sich jedoch Folgendes feststellen: Das Weibliche repräsentiert jeweils das Weltliche und auch die Differenz zu Gott, die Gottesferne. Dem entgegen finden sich einerseits in jüdischer und islamischer Mystik Beispiele, in welchen die Gottesgegenwart bzw. Manifestationen der Gottheit weiblich konnotiert sind. Zum anderen formulieren sich mit feministischen Gottesbildern alternative Theologien, welche weibliche Charakteristika der Gottheit herausstellen und männliche Gottesbilder destabilisieren. Die Frauenfiguren der Heiligen Schriften, wie zum Beispiel Judith und Esther in der hebräischen Bibel oder Maria und Magdalena im Neuen Testament, der Koran erwähnt Maria als einzige Frau namentlich, erscheinen gerade auch in ihren späteren kulturgeschichtlichen Adaptionen als idealisierte oder dämonisierte Typologien von Weiblichkeit. An Eva und Lilith als die Figuren, welche Adam als erste Frauen an die Seite gestellt wurden, entbrannten sich in besonderem Maße theologische Deutungskämpfe um die Repräsentation von Frauen bzw. des Weiblichen in heiligen Schriften, an welche zum Beispiel die Frage geknüpft war und ist, ob die Nachrangigkeit der Frau bereits in der Schöpfungserzählung angelegt ist. In den Heiligen Schriften wird an einigen Stellen die Gleichheit von Mann und Frau vor Gott verkündigt. Andere legitimieren die Unterordnung der Frau und ihren Ausschluss von religiösen Ämtern, Räumen und Wissen. Positive oder vielmehr idealisierte Aussagen über Frauen formulieren sich meist im Zusammenhang mit ihrer Rolle als Ehefrau und Mutter. Diese Rolle der Frau als Ehefrau und Mutter erscheint also in allen drei Buchreligionen als zentrales Moment traditioneller religiöser Frauenbilder. Es wird deutlich, dass sich die geschlechtliche, untergeordnete Rolle von Frauen unmittelbar in Anknüpfung an ihre sexuelle Rolle und die Sicherung der Reproduktion begründet. Dass diese Sicherung der Reproduktion in ungleich umfassenderer Weise an die Rolle und den Status von Frauen geknüpft ist, vermittelt sich unter anderem in religiösen Körperverständnissen. Im Christentum sind diese gebunden an den platonischen Dualismus von Geist und Materie, welcher die negative Einstellung zu Körperlichkeit, Sexualität und Weiblichkeit begründet. Das Judentum und der Islam kennen in dieser Form keine negativen Verständnisse von Materie und Sexualität zwischen Mann und Frau. Hier werden vielmehr Konzepte kultischer Unreinheit relevant, welche an körperliche Anzeichen von Sexualität, wie zum Beispiel Sperma oder auch Menstruationsblut, gebunden sind. Auch wenn diese für den männlichen Körper Gültigkeit haben, die Frau gilt in weit umfassenderer Weise in den reproduktiven Prozess eingebunden. Der Individualkörper fungiert als Austragungsort der Konstituierung, Stabilisierung und Sicherung des religiösen Kollektivkörpers. Zugleich dient eben dieser Individualkörper auch als Marker religiöser Zugehörigkeit oder als Medium religiöser Erfahrung. An ihm wird die Ausübung zentraler religiöser Pflichten vollzogen, an deren korrekte Ausführung Heilserwartungen gebunden sind. Es ist also zu einfach, von religiöser Körperfeindlichkeit zu sprechen. Die hier nun skizzierten religiösen Konzeptionen geschlechtlicher und sexueller Ordnung orientieren sich an traditionellen Verständnissen, wie sie sich vor allem aus oder über die normativen Schriften herleiten und für konservative bis fundamentalistische Positionen tragend sind. Auch religionswissenschaftliche Darstellungen, vor allem Einführungs- und Überblickswerke, vermitteln größtenteils diese normativen Konzeptionen religiöser, Geschlechter- und Sexualitätsordnungen. Entgegen diesen normativen Perspektiven besteht jedoch durchaus eine Vielfalt an feministischen, schwul-, lesbischen und queeren Interventionen in diese Felder. Und jetzt komme ich zu dem Exkurs über die Ordnung der Körper. Der Soziologe Murray S. Davis hat 1983 einen Katalog zentraler Klassifizierungsmuster von Sexualitäten erstellt und in einem Periodensystem der sexuellen Perversionen systematisiert. Die Schaubilder, von denen, die ich jetzt im Folgenden schildern werde, die werden Sie dann im Netz auch finden können, auf der Homepage des Zentrums. Mit diesem vermittelt sich ein Eindruck der Komplexität und Vielgestalt klassifizierender Zuschreibungen an Sexualitäten. Also Sie können sich dieses Periodensystem der sexuellen Perversionen vorstellen als, das sind drei Tafeln und im Grunde ist es eine tabellarische Aufstellung von verschiedenen Konstellationen sexueller Handlungen oder auch sexueller Partner. Und in diesem Periodensystem arbeitet Davis dann jeweils heraus, warum diese Kombination von sexuell Handelnden oder sexuellen Handlungen oder auch Objekten sich als abweichend konstituiert und worin das Moment der Perversion liegt. Also das nur ganz kurz zur Erklärung, bevor ich jetzt auf diese Tafeln eingehe und die beschreibe. Zunächst unterscheidet Davis in zwei Tafeln zwischen devianten sexuellen Verknüpfungen, womit abweichende Kontaktformen und Kontaktorgane gemeint sind, und devianten Sexualobjekten. Diese Tafeln wiederum erfassen verschiedene Dimensionen. Erstere wird unterschieden in die Dimensionen Eingabeempfindsamkeit des Subjekts und Ausgabeintensität an das Objekt als Kriterien der Klassifizierung. Also hier fällt zum Beispiel sowas rein wie Kitzeln, wo dann halt eine zu geringe Ausgabeintensität besteht und deswegen das halt eine abweichende Form sexueller Handlung ist, weil sie halt eben ein Minus, also ein Defizit repräsentiert. Ich hoffe, Sie schauen sich das einfach auf den Schaubildern auch nochmal an. So. Letztere, also eben die Ausgabe Intensität an das Objekt, unterteilt Davis in eine biologische, die letzte Tafel, die dritte, unterteilt Davis in eine biologische, eine anthropologische und eine soziologische Dimension. Für jede Dimension gelten spezifische normative und gegennormative Kategorien, über die sich die jeweilige sexuelle Handlung oder Beziehung als normal bzw. pervers definiert. Die für den Rahmen dieser Fragestellung interessanteste Dimension im Periodensystem sexueller Abweichungen nach Davis ist die soziologische, dargestellt auf Tafel 3. Diese unterscheidet sich in drei Unterbereiche: in jenen der Quantifizierung, der Differenzierung und der Hierarchisierung. Innerhalb dieser Unterbereiche finden sich jeweils eigene normative und gegennormative Kategorien. Die erste, die quantifizierende soziologische Dimension, bestimmt Davis über die normative Kategorien der Beziehung, beziehungsweise die gegennormative Kategorie ist also jene der Nichtbeziehung zwischen den sexuell Handelnden. Letztere verweist auf eine entweder zu gering also eine minderbezogene oder zu extrem überzogene, ausgestaltete Form sexueller Beziehungen. Wie zum Beispiel im Falle von Autoerotizismus oder aber Promiskuität. Als abweichende Sexualobjekte führt Davis hier einerseits das Selbst, oneself, und andererseits viele andere an. Man kann also zu wenige oder zu viele Sexualpartner haben. Für die hierarchisch-soziologische Dimension stellen Gleichheit und Ungleichheit die normative bzw. gegennormative Kategorie dar. Letztere findet Ausdruck in sexuellen Formen der Unterordnung bzw. der Überordnung, wie zum Beispiel bei Fessel- oder Disziplinierungsspielen. Als deviantes Sexualobjekt nennt Davis jeweils entweder die oder den Unterworfene oder Unterworfenen oder die oder den zu Unterwerfenden. Zuletzt fasst die soziologische Dimension den differenzierenden Unterbereich. Dieser konstituiert sich über die normative Kategorie von Transaktionalität bzw. deren gegennormative Kategorie Nicht-Transaktionalität, die sich wiederum in eine reflexive und eine grenzüberschreitende Ebene unterscheidet. Mit diesen beiden Ebenen unterscheidet Davis zwischen Formen der Endophilie, wie eben Transsexualität, Inzest oder Homosexualität, und Exophilie wie Pädophilie, Fremdethnizismus oder Fremdkonfessionalismus. Als deviante Sexualobjekte gelten hier jeweils Personen, die der eigenen oder der Fremdgruppe angehören. Einen anderen ähnlichen Systematisierungsansatz der Klassifizierungsmuster von Sexualitäten lieferte 1984 die Sozialanthropologin und Queer-Theoretikerin Gail Rubin. In ihrem Schaubild, das können Sie sich einfach wie eine Torte vorstellen, in ihrem Schaubild visualisiert sich die Ordnung sexueller Klassifikationen in einem Kreis, in dessen Zentrum die gute, normale, natürliche und gesegnete Sexualität steht. Diese Zentrierung ergibt sich über die Anordnung verschiedener Faktoren sexueller Normalität, die Rubin in einem inneren Kreis zum Kern zusammenlaufen lässt. Demnach soll sich normale Sexualität zwischen einem heterosexuellen Paar einer Generation, das sich in einer monogamen Beziehung miteinander befindet, vollziehen und sich für Zeugung potenziell offen erweisen. Diesem Rahmen nach charakterisiert sich diese nach Rubin des Weiteren als sauber und umsonst charakterisierte Sexualität. Also das heißt, sie vollzieht sich ohne finanzielle Gegenleistung in einem privaten Rahmen und auch Pornografie findet keine Verwendung. Es sind nur Körper, keine Sextoys in die Handlung involviert. Aus dieser idealtypischen Charakterisierung lassen sich einerseits die vielfachen Ansprüche an eine normale Sexualität herauslesen, wie auch andererseits deren jeweilige Abweichungen, Homosexualität, Autoerotizismus bzw. Promiskuität, Intergenerationalität, Unehelichkeit, Sadomasochismus, Prostitution, Öffentlichkeit und die Einbeziehung von Pornografie oder Gegenständen. Diese Kategorien sexueller Abweichungen ordnet Rubin den Randbezirken des Kreises zu. Auch wenn sich im Schaubild von Rubin die Variabilität der klassifizierenden argumentativen Strategien kaum veranschaulicht, so zeigt es dennoch eindrücklich, wie sich erst die ergänzende Kombination der einzelnen, oben angeführten Faktoren zu einem kohärenten Konzept normaler Sexualität zusammensetzt. Fällt ein Element aus dieser Anordnung heraus, bricht der Kreis, der normale Sexualität zentriert. Was vermittelt sich nun anhand dieser beispielhaft angeführten Schematisierungen von Klassifikationsprozessen? Das klingt ja auch alles sehr abstrakt. Anhand der skizzierten Systematisierungen wird deutlich, dass die Frage der Anerkennung bzw. Verwerfung von Sexualitäten über komplexe und umfassende Beurteilungen verläuft. Diese beziehen sich dabei auf verschiedene Dimensionen von Sexualität und sexueller Ordnung. So veranschaulicht sich zum Beispiel anhand der Systematisierungen von Davis und Rubin ein ganzer Katalog an sexuellen Varianten, die den Zuordnungs- oder auch Bewertungsmustern nach als normal bzw. als pervers oder deviant klassifiziert werden und damit deutlich über diese dichotome Konzeption von normaler Heterosexualität und perverser Homosexualität hinausweisen. Dieser Katalog an Varianten erklärt sich zum einen über eine Vielzahl an sozialen Kategorien der Gruppenzugehörigkeit, über die die Möglichkeit oder eben auch Legitimität einer sexuellen Beziehung oder auch eines sexuellen Kontakts klassifiziert werden. Zum anderen verweisen die Varianten auf verschiedene Ebenen, über die Sexualität selbst als mehrdimensionale Kategorie erfasst und in ihren jeweiligen Formen und Ausgestaltungen als normal oder pervers charakterisiert wird. Über diese Schaubilder ließen sich also beispielhaft die komplexen Muster und Prozesse der Klassifizierung von Sexualitäten, wie aber auch der mehrdimensionale Charakter von Sexualität selbst vermitteln. Allerdings bleibt ein Kriterium der Klassifizierung hier weitestgehend unbeachtet: Das Argument des reproduktiven Charakters von Sexualität funktioniert als Argument für die Naturhaftigkeit der sexuellen Ordnung, die sich auf Heterosexualität stützt und zugleich verschiedene sexuelle Praktiken verwirft, die nicht reproduktiv sind. Zugleich fungiert dieses Argument auch als Verbot sexueller Bindungen zwischen verschiedenen sozialen Gruppen, innerhalb derer Reproduktion möglich wäre, aber eben nicht erwünscht ist. Weiterhin werden insbesondere anhand der Systematisierung von Davis die Verwobenheiten zwischen sexueller und sozialer Ordnung angedeutet. Mit seiner Unterscheidung zwischen devianten sexuellen Verknüpfungen und devianten sexuellen Objekten vermittelt sich nicht nur die Klassifizierung der verschiedenen Ebenen von Sexualität, die zuvor bereits angesprochen wurden. Vielmehr nimmt Davis mit den verschiedenen Dimensionen eine Differenzierung unterschiedlicher Bereiche vor, über die sich die soziale Welt strukturiert und über die Sexualität und sexuelle Ordnung und die soziale Ordnung miteinander in Bezug gesetzt werden. Diese Dimensionen oder Bereiche erweisen sich im Rahmen der klassifizierenden Argumentationsmuster selbst als immanent mehrdimensional und als zentrale Verlinkungen zwischen individuellem Handeln, also hier zwischen individuellem sexuellen Handeln und kollektiver Ordnung. Mehr noch als bei Davis und seinem Ansatz normativer und gegennormativer Kategorien findet sich bei Rubin darüber hinaus implizit ein Hinweis auf den Aspekt der wechselseitigen Definierung normaler Sexualität und perverser Sexualität. Das heißt also, wir haben nicht einfach den gegebenen Ausgangspunkt einer normalen und natürlichen Sexualität, sondern im Grunde ist es, ich denke mal, das kennen Sie alle auch schon, dass sich die Normalität eben nur über die Bestimmung der Abweichung konstituiert. Auch zeigt sich insbesondere bei Rubin, dass mit den verschiedenen Klassifizierungen nicht nur Ausdifferenzierungen, sondern vor allem auch Hierarchisierungen von Sexualität einhergehen. Hieran lässt sich der Aspekt anschließen, dass die Definierung perverser Sexualitäten mit der Konzipierung sogenannter normaler Sexualität einhergeht und dass die Normalität von Sexualitäten diesen Klassifizierungsprozessen definitorisch nicht vorausgesetzt ist, sondern dass das Ganze in einen Prozess der Hierarchisierung auch eingebunden ist. Jetzt komme ich noch kurz zu einer Kritik an diesen Ansätzen. Sowohl Davis als auch Rubin wollen mit ihren Schaubildern zur Systematisierung von Klassifizierung keine Setzungen normaler und perverser Sexualität vornehmen, sondern vielmehr darüber von ihnen identifizierte sexualpolitische Ideologien schematisieren und deren immanente Muster analysieren. Doch gehen mit diesen Ansätzen der Ausdifferenzierung und Systematisierung sexueller Perversionen zugleich auch deren Definierung bzw. Reifizierung einher. Ihre Schaubilder visualisieren die argumentativen Muster der Klassifizierung. In dieser schematischen Anordnung der Klassifizierungsmuster konzipieren sich normale und perverse Sexualität sodann konzeptionell als polare Gegenüberstellungen ohne Zwischenräume. Die Ordnungsmuster von Sexualität und Gesellschaft vermitteln sich hier als universal gültig. Konkrete gesellschaftliche und geschichtliche Kontexte, die die Kriterien der Klassifizierung bestimmen und gegebenenfalls variabel erscheinen lassen könnten, werden nicht in das Bild integriert. Dies entspricht dem Charakter eines Musters. Es ist schematisch, generalisierend und in sich geschlossen. Es strukturiert sich über normative Kategorien der Anerkennung und der Verwerfung und orientiert sich inhaltlich demnach an autoritativen Setzungen. Muster verbinden zudem, wie sich zeigte, die mehrdimensionalen Verwobenheiten der argumentativen Grundlagen von Klassifizierung zu einem geschlossenen Bild. Das heißt, das, was an Ideologien der sexuellen Ordnung frei umherschwebt, wird ja dann in diesen Schaubildern nochmal zu einer kohärenten Argumentation zusammengeführt. Es lässt sich also problematisieren, dass Rubin und Davis sich in ihrer Analyse auf spezifische normative Positionen beziehen und diese selber als normativ setzen, indem sie diese verallgemeinern und als Grundmuster der Klassifizierung anerkennen. Die jeweiligen autoritativen Grundlagen, also die Quellen, die ihren Analysen zugrunde liegen, sind dabei sowohl bei Davis als auch bei Rubin schwer greifbar. Davis bezieht sich mit seinen Ausführungen auf eine sexpolitische Ideologie mit dem Charakter einer Weltanschauung, die er als Jehovanismus bezeichnet. Dieser stellt nach Davis den Idealtyp einer im Westen populären und verbreiteten sexpolitischen Position dar. Nach Rubin stellen diese normativen Positionen sexuelle Weltordnungen des Westens dar, die sich vor allem über religiöse, psychiatrische und populäre Diskurse speisen. Beide Konzeptionen zeichnen sich über negative Grundverständnisse von Sexualität, scharfe Grenzziehungen im Kontext sozialer Ordnung und eben eine Bezugssetzung von individuellem sexuellen Handeln und sozialer Ordnung aus. Und jetzt komme ich noch mal kurz auf den Fokus Religion. Zudem charakterisieren sich die Ansätze von Davis und Rubin über jeweilige Bezugnahmen auf Religion. Bei Rubin stellen diese Bezugnahmen einerseits vor allem regelmäßige Verweise auf religiöse oder christliche Positionen dar, die meist nicht weiter präzisiert oder kontextualisiert werden, in denen allerdings häufig westlich, christlich und religiös unmittelbar miteinander in Verbindung gesetzt werden. Ich zitiere: westlichen Kulturen gilt der Sex generell als gefährliche, zerstörerische und negative Kraft. Fast die gesamte christliche Tradition fasst den Sex in der Paulus-Nachfolge als an sich sündhaft auf. Zitat Ende. Andererseits verwendet Rubin in ihrer eigenen Argumentation Begriffe und Formulierungen, die religiös konnotiert sind, wie zum Beispiel Mystifizierung, kosmische Bedrohung, gesegnete Sexualität, sexuelle Sünde oder auch sexuelle Ketzerei. Bei Davis ist diese Bezugnahme, abgesehen von Formulierungen wie Sexual Heretics, allein schon über die Benennung der von ihm analysierten sexpolitischen Position als Jehovanismus gegeben. Mit dieser nimmt er einen direkten und zugleich vor allem assoziativ behafteten Verweis auf vermeintlich alttestamentliche bzw. jüdische und christliche Positionen vor. Also mit Jehova, das ist er, oder Jahwe, das sind zwei Namen für Gott in der hebräischen Bibel. Besonders drastisch vermittelt sich die von ihm intendierte Verwendung dieser Bezeichnung, also Jehovanismus, in diesem Zitat. Ich zitiere: I will call these sex phobes Jehovanists after the name for the God of the Old Testament, who became especially wrathful whenever his lawful category system is violated by sex or other tabooed activities. Zitat Ende. Diese von den Autorinnen kaum bis gar nicht diskutierten Bezugnahmen auf Religion im Kontext der soziologischen oder auch queertheoretischen Analysen von sexpolitischen Positionen wäre noch eine genauere Betrachtung wert. Zunächst sei an dieser Stelle angeführt, dass sich anhand dieser vor allem ein spezifisch geprägter, wenn auch diffuser, Religionsbegriff vermittelt, mit dem Religion als normative, autoritative, ideologische und sexpolitisch repressive Instanz in die argumentativen Muster eingebunden wird. Diese Begriffsbestimmung entspricht dem oben skizzierten Charakter einer schematischen Analyse von Klassifizierungsmustern. Jetzt komme ich also zu dem Hauptteil über religiöse Debatten um normative Geschlechter- und Sexualitätsverständnisse. Als repressiv oder zumindest problematisiert schildert sich das Verhältnis von Religion und gelebter Sexualität, insbesondere Homosexualität, in der Fachliteratur, also in der religionswissenschaftlichen Fachliteratur. Nach dieser Verhältnisbestimmung scheint nicht nur eine lebbare Homosexualität mit den Grundverständnissen der meisten, wenn nicht aller Religionen unvereinbar, sondern aus ihr leitet sich häufig auch die angenommene frauenfeindliche Haltung von Religionen her, da Religionen die Frau als sexualisiertes Geschlechtswesen oder auch als Personifikation von Sexualität und sexueller Verführung konzipieren. Diese Verhältnisbestimmung bezieht sich in ihrer Einschätzung vornehmlich auf normative religiöse Quellen und verhandelt die in diesen vorfindlichen Positionen zu geschlechtlicher und sexueller Ordnung als gesetzte Vorgaben gelebter Religiosität. Aus diesem Verständnis erklärt sich auch, weshalb die meisten dieser Darstellungen eine Leitfrage verfolgen, die das Verhältnis von Religion und Sexualität nur in eine Richtung thematisiert. Was sagen Religionen, die normativen Quellen oder religiösen Autoritäten über Sexualität im Allgemeinen und über Homosexualität und Frauen im Besonderen? Ein Religionsbegriff, der davon ausgeht, dass Religion autoritativ zentrale Bereiche der Lebensführung normiert und reguliert, hat sich in der religionswissenschaftlichen Forschung wohl in Bezug auf kaum ein anderes Feld der Lebensführung so erhalten wie auf jenes der geschlechtlichen bzw. vor allem der sexuellen Ordnung. Diese Bestandsaufnahme soll im Folgenden kritisch befragt werden, indem bereits die Leitfrage eine andere Ausrichtung verfolgt. Es soll erörtert werden, wie sich religiöse Anschauungen und Selbstverständnisse in Auseinandersetzung und in einer wechselseitigen Dynamik mit sexuellen Identitäten und sexpolitischen Positionen konstituieren und stabilisieren. Es wird also davon ausgegangen, dass sich das Verhältnis beider Bereiche nicht nur über die normativen Positionen innerhalb von Religionen, sondern in gleicher Weise über die vielfältige Wirklichkeit gelebter Sexualität und sexpolitischer Positionen bestimmen kann. Hiermit folge ich Ansätzen der jüngeren religionssoziologischen Forschung, nach denen sich moderne Religiosität weniger über eine Ausrichtung der Lebensgestaltung an religiösen Dogmen oder autoritativen religiösen Setzungen charakterisiert, sondern als individuell gestaltet und auf andere identitäre Dimensionen, wie beispielsweise der geschlechtlichen oder sexuellen Identität, ausgerichtet versteht. Der vorliegenden Fragestellung geht die zuvor skizzierte Prämisse des problematisierten Verhältnisses von Religion und Homosexualität dennoch voraus, und die Konfliktträchtigkeit der beiden Bereiche wird ebenso befragt wie Bewältigungs- und Harmonisierungsstrategien. Identität wird hier als interdependente und oder auch intersektionale und mehrdimensionale Kategorie komplexer, sozialer, biografischer und politischer Eingebundenheiten verstanden, die sich im Spannungsfeld individueller Reflexionen und gesellschaftlicher Zuweisung konstituiert. Die wechselseitige Konstituierung religiöser und sexueller Identität wird anhand von verschiedenen Materialgrundlagen nachvollzogen. Gut, ich überspringe jetzt einen kleinen Teil angesichts der fortgeschrittenen Zeit und komme zu sprechen auf Beispiele queer-christlicher Deutungen. In dem Sammelband Queer-theologischer Reflexionen und Liturgien Religion is a Queer Thing formuliert die britische Theologin Elizabeth Stewart in dem Kapitel Why Bother with Christianity Anyway folgenden Konflikt. Das Christentum ist grundsätzlich homophob und daher bist du entweder keine wirkliche christliche oder keine wirkliche queere Person, wenn du dich selber als queer und christlich bezeichnest. Dies ist die Position vieler Christen und Queer-Personen zugleich. Queere Christinnen sind Fremde auf beiden Seiten. Stewart diskutiert im Folgenden die in der queeren Gemeinschaft weit verbreitete christentumkritische Haltung, die das Christentum als patriarchale und heterosexistische Institution und das Verhältnis von Christentum und Queersein als rein repressiv deuten. Mit dieser geht häufig die Aufforderung an queere Christinnen einher, den christlichen Glauben abzulegen. Hieran problematisiert Stewart, dass diese im Umkehrschluss auch gefragt werden könnten, warum sie nicht einfach heterosexuell würden. Für Stewart stellen diese sexuelle, aber wie auch religiöse Identität keine willkürlichen und keine austauschbaren Aspekte ihres Lebens, ihrer Persönlichkeit dar. Ich zitiere: Es geht nicht notwendig darum, dass Sexualität starr und unbeweglich ist. Es geht genauso wenig, wie religiöse Zugehörigkeit starr und unbeweglich ist. Es geht darum, dass beide nicht einfach Accessoires unserer Persönlichkeiten sind. Beide sind innig und unauflöslich mit dem verwoben, wer wir sind. Zitat Ende. In der Konsequenz geht es ihr um die Deutungsmacht. Wer hat das Recht, die Autorität, die Grenzen des Christentums zu definieren und zu verteidigen? Christentum meint für sie nicht ein abgeschlossenes, eindimensionales Paket von Deutungen und Bedeutungen, sondern das Christentum ist für sie ein System in ständigem Prozess der De- und Rekonstruktion, in welchen sich queer-christliche Positionen einschalten können. Eine solche queerchristliche Deutung stellt der Pfarrer einer orthodox-katholischen Gemeinde in Los Angeles, Richard Cleavers, in seiner programmatischen Schrift Know My Name, A Gay Liberation Theology von 1995 dar, die der Autor als Beitrag zu einer schwulen, weißen, männlichen Befreiungstheologie, das war ein Zitat, versteht. Für ihn selbst besteht der Konflikt zwischen Queersein und Christsein weniger auf der Ebene personaler Identität. Doch auch er verweist, ähnlich wie Stewart, auf die verbreitete Position der Unvereinbarkeit von schwul, lesbisch, queerer und christlicher Identität. Für ihn liegt dieser Konflikt in institutionalisierten Formen des Christentums begründet, repräsentiert in Kirchengeschichte und akademischer Theologie. Diese hätten homosexuelle Perspektiven von ihren christlichen Deutungen ausgeschlossen, darüber hinaus mit der Propagierung eines religiösen Individualismus ihre Theologien entpolitisiert und sich der Realität sozial differenzierter Gruppen bzw. Klassen entzogen. In der Konsequenz plädiert er in Bezugnahme auf befreiungstheologische Ansätze für die Organisation separatistischer, queer-christlicher Basisgemeinden und die Entwicklung spezifischer Laientheologien, welche sich der sozialpolitischen, ökonomischen Probleme ihrer Gemeindemitglieder annehmen sollten. Neben gemeindepolitischen Positionen formuliert Cleaver auch spezifische theologische Deutungen. So wird beispielsweise die Exodus-Erzählung zum eindrucksvollen biblischen Bild schwul-lesbischer Befreiung, in welchem Moses ein Coming-out als Jude vollzieht, Ägypten zur Metapher für die heteronormative Gesellschaft wird und letztlich, es deutet sich bereits an, nicht nur die Befreiung, sondern auch die vorherige Knechtschaft des Volkes Israels mit der Situation schwuler und lesbischer US-Amerikanerinnen in den 1990er Jahren verglichen wird. An beiden Punkten wird deutlich, dass Homosexualität für Cleaver keine Kategorie personaler, sondern kollektiver Identität darstellt, die sich ihm zufolge in ihrem marginalen Charakter über kapitalistische Produktions- und Reproduktionsverhältnisse hergestellt hat. Auch wenn er den Begriff Homosexualität aufgrund seiner diskursiven Geschichte ablehnt, seine Argumentation baut auf einem Verständnis von kollektiver Identität auf. Schwul oder lesbisch sein meint die Zugehörigkeit zu einer sozialen und politischen Klasse, die sich von unterdrückerischen Strukturen befreien muss. Die Bibel erzählt für Cleaver eine Art Universalgeschichte der Unterdrückten und ihrer Befreiung. Auch die US-amerikanische Theologin Christina K. Hutchins verhandelt in einer persönlichen Betrachtung, dem Aufsatz »Unconforming Becomings«, die Frage der Vereinbarkeit von schwul, lesbisch, queerer und christlicher Identität auf der Ebene kollektiver wie personaler Identität und formuliert in Folge zwei Strategien der Harmonisierung. Auf der Ebene kollektiver Identität stellt sich ihr der Konflikt als einer von religiösen Institutionen dar, welche sich in den zeitgenössischen gesellschaftspolitischen Debatten um die Rechte von Schwulen und Lesben in den USA positionieren müssen. Dabei kritisiert sie nicht nur die offenfeindlichen Haltungen der sogenannten religiösen Rechten, sondern auch die Politiken der Inklusion vieler liberal-religiöser Gemeinschaften. Diese forderten gleiche Rechte für Schwule und Lesben, zum Beispiel in Hinsicht auf die sogenannte Homo-Ehe, und orientierten sich dabei an einem heteronormativen Referenzrahmen. Schwul und lesbisch sein würden sich hier in Abgrenzung zu Heterosexualität und als biologisch-genetische Gegebenheiten definieren. Demnach blieben diese liberalen Religionsgemeinschaften in ihren Rhetoriken und Grundverständnissen in dualistischen Gegenüberstellungen von Hetero- und Homosexualität verhaftet und naturalisierten eigentlich kulturelle Kategorien. Beispielhaft führt sie die folgende Situation an. Im Rahmen einer Veranstaltung ihrer Religionsgemeinschaft, einer Gemeinde der United Church of Christ, entgegnete man ihr auf den Einwand, dass schwul und lesbisch vielmehr fluide Identitäten als starre Kategorien bezeichneten. Das ist jetzt ein indirektes Zitat. Ja, diese Kategorien seien letztlich nur Kategorien und alle Menschen seien ja und alle seien ja Menschen und als solche eins in Christus. Zitat Ende. Aus der vom Verhandlung sozialer Differenz wurde eine religiöse Einheit. Das Moment der sozialen Differenz wurde im Zuge einer Propagierung religiöser Identität aufgehoben. Für Hutchins stellt diese spezifische liberal-christliche Deutung eine Vereinnahmung auch auf religiöser Ebene dar. In der Konsequenz fordert sie eine Pluralisierung christlicher Selbstverständnisse und plädiert für eine Begründung verschiedener Christentümer und eine Anerkennung dieser eben auch religiösen Differenzen durch die religiösen Institutionen. Auf der Ebene personaler Identität problematisiert Hutchins einen durch die Gemeinde an sie herangetragenen Anspruch, als lesbische Pfarrerin die Positionen, Bedürfnisse und Probleme von Lesben in der religiösen wie auch sozialen Gemeinschaft authentisch vermitteln zu können. In dieser repräsentativen, ihr zugewiesenen Rolle vermittelt sich für Hutchins ein essentialistisches Verständnis lesbischer Identität, das diese als wesenhaft und allen Lesben gemeinsam versteht. Dieses Verständnis von Identität charakterisiert sie mit Bezugnahme auf Judith Butler als Ausdruck einer Metaphysik der Substanz, welche einen ontologischen Charakter von Identitäten zugrunde legt. Sie selbst versteht ihre lesbische Identität jedoch vielmehr als dynamisch, prozesshaft, verhandelbar und als unabgeschlossen. Dieses Verständnis charakterisiert auch ihre theologischen Grundverständnisse und damit ihre religiöse Identität. In Anknüpfung an Whiteheads Prozessphilosophie versteht sie das Universum, wie auch das Göttliche, als in einem stetigen Fluss und Wandel, in einem unaufhörlichen Prozess des Werdens. Indem ihre Verständnisse sexueller und religiöser Identität sich in ihrem Grundcharakter als prozesshaft und wandelbar ergänzen, könnte ihre persönliche Zuwendung zu dieser theologischen Konzeption als Ergebnis einer Harmonisierungsstrategie auf der Ebene personaler Identität, also zwischen religiöser und sexueller Identität, verstanden werden. Alle drei Positionen formulieren sich ausgehend von einer Konfliktlage zwischen ihrer religiösen und sexuellen Identität. Ihre jeweiligen Bewältigungs- und Harmonisierungsstrategien weisen jedoch Unterschiede auf, die auch auf divergierende Verständnisse von religiöser und Sexualität zurückgehen. Ich kürze jetzt gerade wieder. Und was ich noch ganz kurz anmerken wollte, die Beispiele, die Sie jetzt gehört haben, beziehen sich ja jeweils auf religiöse Subjekte. Das sind also Einzelperspektiven. Es gibt aber durchaus auch spannende Beispiele von religiösen Organisationen oder Gemeinschaften, wie zum Beispiel der Unitarian Universalist Association in den USA oder auch der Neuapostolischen Kirche in Deutschland, die jeweils eine ganz interessante Dynamik aufzeigen, was die Pluralisierung an Geschlechter- und Sexualitätsverständnisse angeht. Das kann man jetzt leider an der Stelle nicht weiter ausführen. Ich komme jetzt zum Abschluss. Charakterisiert der Forschungsstand religiöse Sexualitäts- und Geschlechterordnungen als vordringlich repressiv und als durch normative Quellen bestimmt, so wollte ich mit diesem Vortrag veranschaulichen, inwiefern sich diese vielmehr als wechselseitig und verhandelbar bestimmen. Das hierzu herangezogene Material fokussierte Perspektiven, die einerseits die Problemebenen zwischen religiöser und sexueller Identität reflektierten und andererseits unterschiedliche Strategien der Bewältigung und der Harmonisierung dieses Konfliktes formulierten. Aufgezeigt wurden somit Möglichkeiten vor allem lesbischer oder schwuler religiöser Selbstverständnisse, uneinhergehend die kritische Befragung religiöser Selbstverständnisse angesichts einer Pluralisierung geschlechtlicher und sexueller Identitäten. Die Berücksichtigung individueller religiöser Perspektiven einerseits und innerreligiöser Pluralität, die sich eben auch in kontinuierlichen und kontroversen Debatten um Sexualitäts- und Geschlechterordnungen niederschlägt, andererseits vermittelt ein dynamisches und verhandelbares Verhältnis von Religion und Sexualität, innerhalb dessen sich religiöse Grundverständnisse als gestaltbar und wandelbar zeigten. In Anschluss an religionssoziologische Thesen zu Entwicklungslinien von Religion in der Moderne veranschaulicht sich zudem eine vitale Auseinandersetzung mit und Aneignung von religiöser Deutungshoheit durch sogenannte religiöse Laien oder einfach der Fokus auf religiöse Subjekte ermöglicht das. Kritisch anzumerken bleibt die begrenzte Repräsentativität der vorgestellten Positionen und Dynamiken, denn offizielle Stellungnahmen religiöser Gemeinschaften zeugen weiterhin von einer, wenn auch graduell unterschiedlich scharf ausgeprägten, ablehnenden Haltung und der Nicht-Akzeptanz gegenüber nicht-heteronormativen Lebensweisen, und in schwul-lesbisch-religiösen Internetforen vermittelt sich die Dringlichkeit dieser Debatten um Anerkennung. Dennoch lassen sich die hier angeführten Perspektiven als relevante Stimmen innerhalb eines Debattenfeldes und als Ausdruck der vielfältigen religiösen Deutungsmöglichkeiten anführen. Übergreifend wurde deutlich, dass normative religiöse Konzepte von Geschlecht und Sexualität konfliktträchtig auf Gesellschaften und Individuen wirken können. Im Umkehrschluss vermittelte sich jedoch auch, dass gesellschaftspolitische Entwicklungen wie die Pluralisierung geschlechtlicher und sexueller Selbstverständnisse auf Religionen und religiöse Deutungen Einfluss nehmen und diese zu Auseinandersetzungen und Neuformulierungen anregen. Aus religionssoziologischer und religionshistorischer Perspektive mag diese Feststellung banal erscheinen. Die Religionswissenschaft hat aber bisher kaum Werkzeuge entwickelt oder überhaupt ein Interesse formuliert, um diese geschlechter- und sexualitätspolitischen Dynamiken innerhalb von Religionen zu erfassen. Eine Ausnahme stellen Frauenperspektiven in den Religionen dar, die vor allem durch Arbeiten feministisch interessierter Religionswissenschaftlerinnen thematisiert werden. Im englischsprachigen Raum ist dieses Interesse jedoch häufig mit einer religiösen, geht dieses Interesse häufig mit einer religiösen Perspektive einher, so dass in den Forschungen feministisches und religiöses Interesse ineinanderlaufen. Eine religionswissenschaftliche Forschung, die diese Debatten als Herausforderung zu einer Befragung ihrer Verständnisse von Religion, Geschlecht und Sexualität annimmt und sich um eine konsequent soziologische und auch theoretisch aktuelle und ausdifferenzierte Verhältnisbestimmung bemüht, steht weiterhin aus.